ganz herzlichen Dank wieder für diese Lobpreiszeit. Ich finde es schön, so mit hineingenommen zu werden über Jahrhunderte hinweg mit eurer Liedauswahl vom 17. Jahrhundert angefangen bis in unsere neue Zeit hinein, um immer wieder Worte zu finden und Noten zu finden, mit einstimmen zu können, über Gottes Größe zu staunen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ihr habt uns schon mitten hineingenommen in das Thema von unserem heutigen Gottesdienst. Es geht ja um die himmlischen Geschenke. Zwei hatten wir bereits, den himmlischen Frieden und die himmlische Freude. Und jetzt heute wird es um dieses Thema gehen, himmlische Freiheit aus der gesamten Reihe. Der Himmel reißt auf. Ich weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben, aber am 16. Januar ist ein ganz entscheidendes Datum für 11 Personen, die ins Dschungelcamp einziehen werden. Ein wildes Camp im australischen Dschungel, um dort 2 Wochen lang unter primitivsten Verhältnissen, abseits vom ganzen Wohlstand und Luxus, hier in einfachsten Voraussetzungen mal so das Leben zu meistern, versuchen. Ja, und das Ganze in einer unkalkulierten Gruppendynamik, wo man nicht weiß, was passiert da alles, und mit ungeheuren Mutproben. Nicht, weil die jetzt so gefährlich wären, sondern die kratzen einfach an ihrem auf Hochglanz polierten Ego, wenn sie dann mit allerlei kulinarisch fragwürdigen Leckerbissen wie Maden und Würmer und Schnecken konfrontiert werden oder Dschungelprüfungen ausgesetzt werden, wo sie eingedeckt werden in Schlamm und richtig eine eklige Angelegenheit. Auf jeden Fall kostet es das Ganze riesige Überwindung für diese 11 mehr oder weniger prominenten Leute und das Ganze halt unter den Augen eines voyeuristischen Fernsehpublikums und den fiesen Kommentaren der beiden Moderatoren 2 Wochen lang. Und wem es dann doch zu viel wird, dem hilft der ultimative Ruf der großen Freiheit. Ich bin ein Star, holt mich hier raus und schwuppdiwupp. Kommt dann so ein Kleinbus, klimatisiert, und holt sie raus aus diesen quotengeilen Qualen und sie werden in ein Urlauber-Sterne-Hotel verfrachtet und können sich so richtig verwöhnen lassen. Jetzt sind sie endlich raus, die Stars. Ich weiß nicht, ob das ungefähr Ihre Stimmung gerade trifft, Ihr Erleben von der Weihnachtszeit. So kurz vor Weihnachten, Shoppingtour durch überquellende Kaufhäuser oder vollgestopfte Weihnachtsmärkte. Bei einer betörenden Fusion allerlei Düfte auf der Basis von Bienenwachs. Mit einer Kopfnote von süßem Glühwein und das Ganze garniert zu einem Duft von Bratwurst und Sauerkraut. Und das alles bei der geduldigen Wahrung bester Festtagslaune, überbordender Vorfreude und vollendeter Harmonie im Kreis der Lieben und lieber Weggebliebenen. Ich bin zwar kein Star, aber holt mich hier raus. Nun ja, Promi hin oder Promi her. Ich glaube, die alljährlichen Weihnachtsgepflogenheiten, die können vieles tun, dass der eigentliche Star dieser Geschichte verblasst und verduftet in den Hintergrund tritt. Ist es nicht komisch, dass bei den meisten der Held nur noch eine Kulisse ist? Der Hauptdarsteller, Jesus Christus, nur noch eine Randnotiz und bei vielen Leuten schon ganz raus ist aus ihrem Leben. Eine Holzfigur in der Tiroler Krippe und das war's. Ich finde, es tut gut, einmal so den ganzen Kitsch und den ganzen Ballast, den wir so mit unserem weihnachtlichen Gebrauch mit uns herumschleppen, mal zur Seite zu schieben, um einen verlockenden Blick auf das Original aller Weihnachtsnächte werfen zu können. Und ich glaube, dass uns bei dieser Betrachtung des Originals manches Erstaunliche wieder begegnen kann und wir merken können, Das hat alles ja viel mehr mit mir zu tun, wie ich vielleicht gedacht habe. Das, was damals die Botschaft war für die überraschten Hirten bei ihren Schafherden, das ist auch tatsächlich Gottes Botschaft für mein persönliches Leben jetzt im Jahr 2014. Was die damals überrascht hat, kann auch mich überraschen und ist absolut aktuell Gottes Botschaft für uns heute, für dich und für mich genauso. Deswegen möchte ich jetzt erst einmal diese Botschaft Gottes vorlesen, wie sie Lukas uns wiedergegeben hat, was sich damals mit diesen Engeln und den Hirten bei den Schafherden wirklich so zugetragen hat. Sie können es gerne hier vorne an der Leinwand mitlesen oder auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt worden waren, da dann auch in englischer Sprache. Es wird von Lukas wie folgt beschrieben. In dieser Nacht, also dem Original der Weihnachtsnächte, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Soweit diese Passage, die Beschreibung diesem Original der Weihnachtsnächte. Wer damals in Bethlehem das Licht der Welt erblickte, ist kein geringerer, so sagen es uns die Engel hier, als der lang ersehnte Retter. So ist diese Botschaft. Der lang ersehnte Retter, der Heiland, der euch Hilfe bringt. Er ist der, der zu euch reinkommt, um euch rauszuholen, eben aus eurer Verlorenheit. Moment mal, da müssen wir noch mal ein bisschen nachschauen. Wenn er mich irgendwo rausholen will, aus meiner Verlorenheit nämlich, so wie es der Engel sagt, dann muss ich ja erst einmal drinstecken in einer Verlorenheit. Aber warum soll ich denn verloren sein? Warum soll ich denn Rettung brauchen? Und bitte von was denn? Ich bin doch mit meinem Leben zufrieden. Okay, es ist nicht perfekt, aber es fühlt sich richtig gut an. Ich verhalte mich doch anständig, jedenfalls nicht schlechter als der Durchschnitt. Und ich fahre Auto nur mit einer gültigen Fahrerlaubnis. Ich habe mein Leben ganz gut im Griff. Ich brauche dafür keine Rettung. Ich habe keinen Grund, mich verloren zu fühlen. Und wenn ich Hilfe bräuchte, suche ich die auf jeden Fall nicht in der Kirche, denn die sollen selbst mal in ihrem Laden für Ordnung sorgen. Vermutlich denken viele so. Also mir jedenfalls sind diese Argumente in zahlreichen Gesprächen schon begegnet. Die Frage, ob wir Rettung brauchen, so denke ich, ist eine Frage der Perspektive. Ich glaube, als vor knapp 3 Jahren ungefähr die Costa Concordia nachts kurz vor 10 mit einem Felsen vor der Insel Giglio kollidierte und Schlagseite bekam, da gab es im Bauch dieses Schiffes auch einige, die den Alarm nur für eine Übung hielten. Kurz vor 10 waren viele in ihren Kabinen. Alles bestens. Die fühlten sich wohl. Keine Gefahr. Mir geht es gut. Die Zimmertemperatur stimmt. Die Minibar ist gefüllt. Was soll mir noch fehlen? Rettung? Vielleicht später mal. Im Moment kein Bedarf. Ich wage es zu bezweifeln, ob wir Menschen in unserer Kabine über den nötigen Überblick verfügen, unsere wirkliche Situation realistisch einschätzen zu können. Ich glaube allen Ernstes, unsere Perspektive, unsere begrenzte Perspektive, die wir als Erdenbürger hier haben, reicht nicht dafür aus, um unsere wirkliche Situation realistisch einschätzen zu können. Ich vertraue persönlich lieber der Bibel, in der Gott zu Wort kommt. Da floss nicht nur in der Bibel die Menschheitsgeschichte über tausende von Jahren ein, sondern da spricht Gott aus der Ewigkeit und Unendlichkeit in meine Kabine hinein im Bild gesprochen. Er spricht von außen in mein Leben hinein. Er hat einen viel größeren Überblick über die ganze Situation. Und er beschreibt mir nun in der Bibel, wie sich denn die Situation aus seiner göttlichen, ewigen Perspektive von außen betrachtet, umfassend betrachtet, wirklich realistisch darstellt. Und da sieht er aus dieser Perspektive es völlig anders, wie ich, der ich nur mein persönliches Umfeld sehen kann, meine kleine Kabine, meine subjektive Betrachtungsweise. Und da beschreibt das Wort verloren, von außen betrachtet, unseren Zustand doch sehr zutreffend. Unser größtes Problem, so sagt uns Gott in der Bibel, sind wir selber. Wir Menschen sind das Problem. Wir Menschen brauchen Rettung vor uns selber. Da sitzen wir alle miteinander im selben Boot. Es ist unsere Selbstverliebtheit, unser Egoismus, der uns mit Gott auf Kollisionskurs brachte. Und dieser Egoismus wurde tatsächlich jedem Einzelnen von uns bereits in die Wiege gelegt. Schon vom ersten Lebenstag an sehen wir uns gerne im Zentrum unseres Universums. Wir sind kaum von der Mama abgenabelt und sehen uns schon als Nabel der Welt. Und das bereits seit den ersten beiden Menschen dieser Erde und bis heute vermutlich den einzigen, die ohne einen Bauchnabel auf ihr lebten. Wenn wir ganz offen und ehrlich und auch mit einer großen Portion Selbstkritik nach Beispielen suchen, dass diese Analyse Gottes von außen betrachtet auch auf unser Leben zutrifft, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Diese Beweise liefern wir Gott selber jeden Tag. Wenn es diesen Egoismus nicht gäbe, wenn wir wirklich selbstlos leben und lieben würden, wie sich Gott das von seinen Geschöpfen vorgestellt hat, dann gäbe es keine Konflikte mehr. Keine Scheidungen. Keinen Betrug. Keinen Missbrauch. Keine Ehrverletzungen, keine Diebstähle, keine Gier, kein Verbrechen, keinen Tratsch, keine Kriege. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir gefallen uns doch auch noch ganz gut dabei, so als Mittelpunkt unseres Lebens. Wir meinen doch persönlich noch viel zu oft, dass sich alles nach uns richten soll. Meine Vorstellungen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Beobachtungen, meine Sicht der Dinge, meine Erkenntnisse, meine Interpretationen. Ich will sagen, wo es lang geht und wundere mich dann nur noch, dass die anderen das nicht schon längst eingesehen haben, dass es auch für sie das Beste ist, wenn sie so tun, wie ich das will. Aber das ist bei aller Liebe, das ist nicht das Leben, für das Gott uns bestimmt hat. Die Bibel verwendet für dieses sich um sich selber drehen ein ganz, ganz schlichtes Wort, um dieses Problem beim Namen zu nennen. Sünde. Leben gegen Gottes Vorstellungen. Leben getrennt und losgelöst von Gott. Und so muss der Schöpfer und Designer und Ingenieur des menschlichen Lebens feststellen, das, was er gemacht hat, funktioniert nicht so, wie er das wollte. Da haben die Menschen eine solche Eigendynamik entwickelt, dass auf ihn, den Ingenieur des menschlichen Lebens, ein ganz, ganz schlechtes Licht geworfen wird. Nun, wenn ein Ingenieur eine Maschine entwickelt, die nicht tut, was sie eigentlich soll, was wird dieser Ingenieur tun? Ich denke mal, er wird aus lauter Verantwortungsgefühl diese Maschine abschalten und irgendwann wegwerfen. Es sei denn, es kommt zufällig vor, dass die Maschine ein anderes Problem lösen kann, wofür es sie nicht gemacht hat, aber das trotzdem sinnvoll sein kann. Aber Gott, wenn Gott seine Menschen betrachtet und sieht, wie sie sich konsequent über seine Pläne hinwegsetzen und sich gegenseitig mit Worten oder ihrem Verhalten kränken und zerstören, dann kann er daran überhaupt nichts Gutes finden. So wie die Menschen leben, hat sich das Gott bei bestem Willen nicht gedacht. Manche von Ihnen kennen vielleicht diesen Oscar-nominierten Hollywood-Streifen I, Robot, mit Will Smith in der Hauptrolle. Dieser Film stellt ziemlich anschaulich dar, dieses Problem, das ich versucht habe, eben zu beschreiben. Ganz grob, die Handlung ist so, eine ganze Robotergeneration, die als Helfer für die Menschen entwickelt worden sind, eine ganze Generation von Robotern wurde manipuliert. Und jetzt zieht sie durch die ganze Stadt eine Spur der Zerstörung nach sich. Es ist völlig aus dem Ruder gelaufen durch diese Manipulation. Und das ist genau das, was Gott sieht, wenn er sich die Menschen anschaut. Ein ganzes Menschengeschlecht ist aus dem Ruder gelaufen und zieht nun über die ganze Erde hinweg eine Spur der Zerstörung nach sich. Sie wurden manipuliert. Schrecklich manipuliert von diesem kranken Typen, den die Bibel Satan nennt, Teufel. Was sollte Gott nun, der dieses Debakel sieht, was sollte Gott nun daran hindern, sein Projekt Mensch zu beenden? Abschalten, Stecker ziehen, wegwerfen, es vor die Hunde gehen lassen, Reset, alles auf Null. Und vielleicht ein neuer Anlauf mit einer Beta-Version. Es gibt nur eine einzige Antwort. Gott liebt diese Menschen. Ist das nicht unvorstellbar? Sie laufen ihm der Reihe nach weg und machen das Gegenteil von dem, wozu sie geschaffen worden sind. Und er liebt sie dennoch. Das heißt nicht nur, Gott empfindet Liebe als eines seiner Gefühle, neben anderen Gefühlen, die er auch noch empfindet, wie Hass oder Gleichgültigkeit oder Ignoranz oder Kälte. dieser Gott ist Liebe. Liebe ist sein Wesen. Alles, was er tut und was er nicht tut, entspringt immer zu 100% seiner Liebe. Alles, was er denkt und fühlt, ist immer Liebe. Nicht einmal, nicht auch nur für eine Sekunde lang, könnten wir Gott bei einem lieblosen Gedanken oder einem lieblosen Tun überraschen. Aber können Sie sich auch vorstellen, wie er die Liebe in Person sich fühlt, wenn er feststellt, dass diese Liebe gar nicht erwidert wird? Wenn er sieht, wie die Menschen, denen er voller Liebe begegnet, ihn ablehnen, ausgrenzen, ignorieren, wie er von vielen einfach weggeschoben wird, gehasst wird. Können Sie sich vorstellen, wie er sich fühlt, wenn er versucht, ständig eine Beziehung aufzubauen und ihm begegnet immer wieder nur die kalte Schulter der Menschen, die er geschaffen hat und denen er sich voller Liebe gegenüber sieht? Und dann entschließt sich Gott, an Weihnachten Mensch zu werden. Als solcher, als einer von ihren, ihresgleichen, als solcher wollte er seinen Geschöpfen auf Augenhöhe begegnen und zeigen, wie es ist, wenn jemand nun so lebt, wie es sich Gott, der geniale Ingenieur, ausgedacht hat. Mehr noch, einige Jahre später, nach Weihnachten, hat er sich selber geopfert, dass diese manipulative Macht des Teufels besiegt wird. Und noch mehr, er gibt nun jedem einzelnen seiner Menschen die Chance, neu programmiert zu werden. Er holt uns raus aus unserem Lebensprogramm Sünde, Egoismus, um uns ein neues Programm zu geben. Das ist unsere Rettung, von der der Engel hier spricht. Damit schenkt uns Gott unsere Freiheit, nämlich ein anderer, Jesus selber, hat für unsere Schuld bezahlt, dass wir frei sind und nicht mehr selber den Kopf hinhalten müssen für unser Versagen, wenn wir das nur wollen. Und wenn wir von unserer Schuld befreit sind, zieht das eine ganze Reihe von weiteren befreienden Erfahrungen nach sich. Da können wir frei werden von dem schlechten Gewissen, weil wir jede einzelne Sünde, jeden einzelnen Fehler mit Gott bereinigen können. Seinen Tod für all diese Schuld in Anspruch nehmen können. Da holt uns Gott raus aus unserer Bitterkeit und Wut, die sonst wie ein Krebsgeschwür sich durch unsere ganze Gefühlswelt frisst. Wir werden frei zum Dritten von den Erwartungen und der Anerkennung anderer Menschen. Wir wissen, Gott selber, er persönlich, die größte Majestät, ist gleichzeitig unser größter Fan. Das macht uns frei von dem Urteil anderer Menschen. Und wir können davon mehr und mehr unabhängig werden. Und er holt uns raus aus der Angst vor dem Tod, weil wir wissen, dass uns Jesus selbst noch im Sterben festhält. Was für ein Gott! Sie merken schon, was für ein riesiges Geschenk uns Jesus mit dieser Befreiung macht. Diese Freiheit ist kostbarer als aller Besitz dieser Welt. strahlender als der schönste Diamant, der unter ihrem Weihnachtsbaum liegt. Leuchtender als das hellste Licht. Es gilt trotzdem noch eines zu bedenken. Nochmal zurück zu dem Beispiel vom Anfang. Diese mehr oder weniger Promis im Dschungelcamp, wenn die rausgeholt werden, ist das dann nur ein Teil. Für sie, glaube ich, ist es doch entscheidend zu wissen, nicht nur, was sie zurücklassen, was sie verlassen können, mit, nach diesem Ruf, ich bin ein Star, holt mich hier raus, sondern für sie ist es wohl auch entscheidend zu wissen, wo geht's denn rein? Nur ein Beispiel. Wenn diese Promis rausgeholt werden aus dem Dschungel, aus diesen Dschungelprüfungen und reingestellt werden in irgendwelche Slums, Favelas in Rio de Janeiro, dann werden die wohl eher sagen, dann lieber wieder zurück in den Dschungel zu Bohnensuppe und Maden. Das wollen wir am besten also wirklich nicht haben. Also rausgeholt zu werden ist das eine, aber wo geht's denn rein? Das ist eine andere entscheidende Frage. Wie ist das bei Gott? Was macht er denn mit unserem Leben? Wo setzt denn er uns rein? Was sind denn seine Pläne? Das Erste, was bei dieser Befreiungsaktion Gottes auffällt, ist der Beginn einer Beziehung zu Gott. Wir können mit dieser Liebe in Person ganz tief verbunden sein. Christsein ist nicht ein Regelwerk voller Vorschriften und To-Do-Listen, die es abzuarbeiten und abzuhaken gilt. Christsein heißt in erster Linie, mit Jesus Christus und dem Vater im Himmel eine tiefe, lebenslange Liebesbeziehung zu pflegen. Das gibt unserem Leben hier auf dieser Erde eine ganz neue Dimension. Da wird unser kleines Leben in eine ewige Bedeutung hineingestellt. Mit Gott auf Du und Du. Ich darf ihm Anteil geben an meinem Erleben, an meinem Alltag, an meinem Weihnachtsmarktfrust und Shoppingstress. Und ich weiß, das interessiert ihn sogar. Ich darf ihm Anteil geben an meinen Fragen und meinen Enttäuschungen, meinen Problemen, meinen Highlights, meinen Erfolgen. Und ich weiß, er hört das gern. Er kann sich gar nicht satt hören an meiner Stimme. So sehr liebt er das. Er schätzt den Gedankenaustausch mit mir. Und er liebt es, sich mir mitzuteilen. Die Bibel, seine Worte, sind nicht mehr nur alte und verstaubte Sätze, die völlig lebensfern und überholt sind. Sondern auf einmal merke ich, dass Gott darin spricht. Zu mir, in mein Leben hinein. Da spricht er zu mir, postmodernem Menschen. Auf meine Fragen, in meine Lebensführung hinein. Das ist so hochaktuell, was er mir sagt, und so voller Power. Dieses Wort gibt dem Leben eine völlig neue Richtung und ist die Grundlage einer starken Gemeinschaft mit Gott. Das ist das erste Feld, in das er mich hineinstellt. Eine lebendige Beziehung zu ihm. Das zweite, da stellt er uns gleichzeitig hinein in eine Gemeinschaft mit anderen, die ebenfalls mit Gott diesen heißen Draht pflegen und mit ihm verbunden sind. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer neuen Familie, in die Gott uns hineinstellt. Hier bei unseren Treffen können wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, was Gott in unserem Leben tut, wie er zu uns spricht. Wir können miteinander vielstimmig Gott wegen seiner genialen Pläne loben und wegen seines einmaligen Charakters anbeten. Wir können uns gegenseitig ermutigen, bei Rückschlägen nicht liegen zu bleiben, sondern immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Wir können uns gegenseitig helfen, unseren Egoismus weiterhin zu besiegen. Wir können uns unterstützen bei Schwierigkeiten und Krisen. Wir können uns ergänzen mit unseren Stärken, mit unseren Begabungen, die wir haben. Jeder Einzelne kann sich hier einbringen und das tut so gut, Ergänzung zu erleben. Und das Dritte schließlich, wo uns Gott hineinstellt, ist eine großartige Mission. Da beteiligt uns Gott daran, dass noch viele andere Menschen im Bild gesprochen nun aus ihren Kabinen der untergehenden Costa Concordia, aus den Kabinen unseres Lebens herausgeholt werden, die Gefahr ihrer Situation noch gar nicht erkannt haben, dass sie rausgeholt werden aus ihrer unbewussten, unbekannten Verlorenheit und reinfinden in die Rettungsboote. Es sind noch so viele, die den Ernst der Situation auch hier im Markgräflerland noch gar nicht erfasst haben. Die meinen, dass der Inhalt ihrer Minibar oder ihrem Kühlschrank schon ausreicht. Und sie sind sich nicht bewusst, dass der Kahn ihres Lebens schon vollläuft und mehr Schlagseite bekommt. Das ist unsere Mission. Das ist unser Lebensauftrag. Menschen aus den Kabinen rauszuholen. Und gerade die Weihnachtszeit ist eine tolle Gelegenheit, auf den wahren Star dieser Geschichte aufmerksam zu machen. Auf den Hauptdarsteller, auf Jesus selber, auf den Held, der hier in Bethlehem seine himmlische Umgebung verlassen hat, den Himmel aufgerissen hat, um hierher zu uns zu kommen, um uns zu befreien. Eine himmlische Freiheit ist das. Und es gilt auf vielen verschiedenen Wegen, auf kreativste Art und Weise, immer wieder neue Formen zu finden, um wirkungsvoll an die Kabinentüren unserer Nachbarn und Freunde anzuklopfen, dass sie sich retten lassen, den Weg ins Boot finden. Und es ist so wichtig, da nicht nachzulassen, denn das ist nun meine abschließende Bemerkung zu diesem Thema. Denn gegen seinen Willen rettet Jesus niemand. Jesus lässt sich zurückweisen. Jesus ist wie ein Liebhaber, der genau weiß, dass er gegen das Nein seiner großen Liebe einfach nicht ankommt. Er lässt es mit Tränen in den Augen geschehen, wenn seine Liebe, seine Rettung, seine Befreiung, dieses einmalige Angebot verschmäht wird. Es kann sein, dass er zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen Anlauf unternimmt, seine Liebe an den Mann und die Frau und an das Kind zu bringen. Das weiß allein er. Aber gewaltsam oder durch Manipulation wird er ein Nein niemals durchbrechen. Deshalb, wenn du jetzt merkst, dass Gott dir heute Vormittag seine Hand entgegenstreckt, an deine Kabinentür anklopft. Greif zu. Wenn du jetzt spürst, wie Gott zu dir spricht und dich einlädt, seine Liebe zu erwidern, dann sag ihm das in einem Gebet mit deinen eigenen Worten, dass du gerettet werden möchtest. Das kannst du jetzt tun in der Stille, auf deinem Platz, wo du jetzt gerade sitzt. Das kannst du auch gleich nach dem Gottesdienst tun mit einem Mitarbeiter unserer sogenannten Prayer Station hier vorne in den ersten beiden Reihen. Die können dir dann auch gleich weiterhelfen, was das nun für dich bedeutet, bei Jesus im Rettungsboot zu sitzen. Aber lass dir diese Chance nicht entgehen. Jesus lädt dich ein, von ihm befreit zu werden. Lass es zu. Ich möchte beten. Bitte behalten Sie Platz. Jesus Christus, das ist eines der größten Wunder unserer Menschheitsgeschichte, dass du als Gott auf unsere Erde reinkommst, um uns Menschen rauszuholen aus unserer Verlorenheit. Dass dich diese tiefe Liebe zu diesem riesigen Schritt bewegen konnte, dich für uns zu investieren mit Haut und Haaren, mit deinem eigenen Leben. Jesus, du sollst das erreichen können, dass wir mit dir in Verbindung kommen, dass wir unser Leben in deine Hände legen, uns retten lassen aus unserer Kabine, wo das Wasser schon steigt. Du sollst es erreichen können, dass wir uns hineinstellen lassen in diese Beziehung zu dir, in diese neue Familie deiner Gemeinde hinein, in diese neue Mission, um andere noch zu retten. Du sollst es erreichen können, dass wir unser Leben gemeinsam mit dir führen, unter deinem Kommando und zu deiner Ehre. Dazu gebrauchst du unser kleines Leben für eine ewige Perspektive. Dir gehört alles Lob dafür. Amen.